Gartenradio. Mitten im Grünen.
Das ist mal wieder hier eine Gartenradio-Folge, die aus einer zufälligen Begebenheit entstanden ist, hier in der Alexianer Klostergärtnerei in Köln. Da bin ich mit Jannik Weber hier durch die Tische mit den Pflanzen gestromert und da gucken wir auf zwei große Teppiche voller winziger Pflanzen, die ihre kleinen Blütenköpfchen so in den Himmel recken. Und da sage ich zum Jannik, was ist das denn, was da so süß aussieht? Und Jannik sagt so ein bisschen bedauernd, das sind Stachelnüsschen, das sind so Pflanzen für den zweiten Blick. Die werden von den Leuten oft übersehen. Dabei haben die so viel zu bieten. Ja, und da war klar, das lohnt sich mal genauer hinzugucken auf die Pflanzen für den zweiten Blick, Pflanzen, die oft übersehen werden, wie man sie einsetzen kann und was sich die Natur bei diesen unscheinbaren Exemplaren so gedacht hat. Und jetzt sage ich erstmal ganz offiziell, hallo, lieber Jannik Weber.
Hallo Heike.
Fangen wir doch mal an mit den Stachelnüsschen, die uns auf diese Folge gebracht haben. Die stehen da, die Blütenstände sind ein bisschen vertrocknet.
Das sind ja gar nicht die Blüten, diese Igelchen, die da oben dran sind, das sind die Samen. Die Blüte selber ist eine kleine Kugel mit einem kleinen weißen Rand. Und wenn die bestäubt sind, dann entwickeln sich diese Stachelnüsschen. Wir haben die in so einem Rotton und die gibt es eben auch in der Wildform in Grün. Und die grüne Form hat sogar ein bisschen kleinere Samenstände, Kügelchen. Und die rote Form, Kupferteppich, die hat wunderschöne, große, auffällige Igelchen, die dann über der Pflanzung stehen.
Das sieht toll aus, wirkt natürlich, wenn das so wie hier
wenn
so
das als Fläche ist, natürlich ein Traum. Und dann sieht man ja letztlich auch, wofür die Pflanze eigentlich oft empfohlen wird. Hier bei der grünen Version sieht man, die hat sehr schöne lange Austriebe schon. Und dann sieht man, dass die eigentlich Bodendecker werden möchten. Flache, niedrige Pflanzen, die sehr, sehr trockenheitsverträglich sind, sehr widerstandsfähig sind, sogar insektenfreundlich sind, weil ohne Insekten würden diese Kugeln nicht bestäubt werden. Ja, also fast alles vertragen, außer Schatten.
Du hast schon gesagt, Bodendecker, bleiben wir erstmal bei denen. Welche Pflanzen gehören denn noch zu diesen unscheinbaren, wo hier alle Leute vorbeilaufen?
Also was wir einfach schon gegenüber auf dem Tisch haben, ist Reiherschnabel, die unscheinbare kleine Cousine des Storchschnabel. Früher waren das sogar botanisch die gleichen Dinge. Und dann hat man das mal getrennt, Erodium oder Reiherschnabel, hat sich dann als eigene Gattung durchgesetzt. Sehr einfache, niedrige Pflanzen, ein bisschen auffälligere Blüten. Wir haben hier eine Albumsorte und einmal die Bischofsform, eine pinkfarbene, schon mit sehr großen Blüten im Vergleich zu der Wildform vom Reiherschnabel. Die gehen ein bisschen unter zwischen all den bunten, auffälligen, kräftigen Sachen.
Obwohl die ja sogar bunte Blüten haben. Klein, aber sie machen sich bemerkbar.
Sie machen sich zumindest ein bisschen mehr bemerkbar als die Stachelnüsschen. Aber es ist eben eine einfache, niedrige Pflanze, die keine Opulenz hat. Und auch diese Blüten sind natürlich sehr, sehr schön natürlich. Man sieht auch da und dort schon ein Insekt rumfliegen.
Wir haben schon gesagt, Bodendecker, wo passen die denn dann hin?
Das Stachelnüsschen passt zum Beispiel wirklich für eine komplette Fläche in einem Trockenbereich, wo man wirklich wenig gießen möchte. Vielleicht in eine Ecke, wo so ein leichter Balkonüberhang ist. Ja, da könnte man die Stachelnüsschen drunter pflanzen, da könnte man auch die Erodium, die Reiherschnabel drunter setzen. Die Reiherschnabel sind so langsam wachsend, entweder müsste man sehr viele auf die Quadratmeter nehmen, aber die würden letztlich auch einen Bodendecker bilden, in einem sehr sonnigen, durchlässigen Standort und vor allen Dingen trocken. Wir haben hier auch zum Beispiel eine sehr schöne neue Geschichte. Scheinlobelie oder weißer bzw. blauer Bubikopf. Das ist ein erstmal unscheinbarer Bodendecker. Die Blüte ist ja wirklich winzig.
Aber viele und so viele. Ein schönes lila-blau.
Die Blütenfarbe ist schon sehr schön. Aber wenn man sich die Einzelblüte anguckt, dann ist die kleiner als ein Fingernagel. Und wir stellen eben auch bei denen fest, jetzt wo die im Laufe des Sommers anfangen zu blühen, verkaufen wir die gar nicht schlecht, weil die wirklich sehr süß sind. Aber den Rest des Jahres, wenn die einfach nur grün sind, da gehen die Leute dran vorbei, weil das einfach nur ein grüner Teppich ist. Das ist der Vorteil bei denen, auch den Rest des Jahres grün bleibt. Das ist ein immer grüner Bodendecker und sehr, sehr widerstandsfähig, trittverträglich. Eigentlich ist das kein schönes Wort, ich benutze das so ungern, aber natürlich kann man da auch mal, einmal im Monat, wenn man vielleicht mal was wegräumen muss oder umräumen muss, dann kann man einmal im Monat drauf treten. Die Pflanze erholt sich ganz gut wieder. Ist ein schöner Ersatz für Rasen, für eine Ecke, wo man wenig mitmacht.
Sind auch viele Insekten dran? Hier fliegen die Bienen?
Ja. Und obwohl die klein sind, die Blüten, aber für eine Biene sind die ausreichend zum Landen und sehr nektarreich. Gerade jetzt im Sommerloch ist das eigentlich eine sehr schöne Sache für die Insekten.
Und immerhin Blüte von Mai bis September?
Ja, lange, lange, lange. Die blühen immer wieder nach.
5 Monate?
Man muss auch nichts rauszupfen. Die alten Blüten, die vertrocknen und die kringeln sich so ein bisschen ein und dann rutschen die in die Blüte hinein und die Pflanze überwächst das, was braun geworden ist, auch sehr schön.
Und ich gucke hier gerade auf so ein Schild, da steht wirklich auch Hitze und Trocken resistent. Ja, also ist auch für den jetzigen Sommer.
Für unseren Sommer ist das perfekt. Natürlich ist, wenn Sie die jetzt dieses Jahr pflanzen würden, dann müssten Sie die dieses Jahr noch ein bisschen unterstützen, weil die noch nicht selbstständig genug sind. Aber spätestens nächstes Jahr wird sich das zeigen, dass die in den Sommermonaten toller Traum sind für einen Bodendecker, wo man eine Ecke hat, wo wenig wächst, weil das eben sehr heiß und vielleicht auch sehr sandig ist. Aber selbst auf lehmigem Boden habe ich die schon gesehen, funktioniert das sehr gut.
Man hat ja oft auch zwischen Stauden oder Gräsern Platz. Könnte ich da noch einfach mal 5, 6, 7, 8 von denen so in die Zwischenräume, damit die so drumherum wachsen?
Genau, wir hatten ja schon mal eine Sendung mit diesen zwischen den Gehwegplatten in den Fugen. Und da wäre das eigentlich eine super Idee. Da wären die Erodium, die Stachelnüsschen. Hier drüben haben wir Thymian, diesen flachen Teppich-Thymian, der auch jetzt in der Blüte ein bisschen zurückhaltender ist oder vor allen Dingen nicht immer blüht. Und das wären jetzt Sachen, die man wirklich in Fugen setzen kann, zwischen Gehwegplatten setzen kann. Und die vertragen das auch, wenn man da mal wirklich mit dem Fuß leicht draufkommt.
Thymus praecox, Pseudolanuginosus, genau. Teppich-Thymian heißt der.
Ja, Woll- oder Teppich-Thymian heißt der.
Der hat haarige, filzige Blätter und rote Stängel. Der sieht ganz apart aus.
Ja, selbst ohne Blüte sieht die Pflanze sehr schön aus. Es ist ganz weich. Das hat sowas von Woll oder Filz. Wenn der dann blüht, blüht er in so einem Violett-Pink. Und das ist wirklich etwas, was auch eigentlich immer gerne empfohlen wird, gerade für sehr trockene Standorte, sonnige Standorte, trittverträglich, insektenfreundlich, wenn er blüht, auch noch ein bisschen duftend. Also nicht so intensiv wie der typische Thymian.
Könnte ich den noch essen?
Den könnte man essen, der schmeckt aber eher wenig. Ah. Der schmeckt sehr grün. Also.
Aber der hängt auch, oder? Der hat ja hier so lange Ausläufer. Den könnte ich auch in Balkonkasten.
Für einen sonnigen Balkonkasten, der nur einmal die Woche gegossen werden muss, wären dieser Thymian und auch die Stachelnüsschen wären perfekt dafür. Also wenn der sich wohlfühlt, wird der so circa 40 cm lang. Und er ist sehr winterhart. Das heißt, man kann den in diesem Gefäß dann auch lassen.
Der kleine unscheinbare Teppich-Thymian hat viel zu bieten.
Ja. Also wir haben ja jetzt viel Sonne, Sonne, Sonne gehabt. In der Schattenhalle hätten wir noch Epimedium, Elfenblume.
Die werden übersehen.
Genau, ich kann dir die mal zeigen.
So, und wo ist jetzt die Elfenblume? Ach,
so sieht die jetzt
verstehe.
Aus. Ja, so sieht die jetzt aus.
Wie so ein kleines Gestrüpp.
Also die Blätter sind sehr schön herzförmig.
Innen grün und die Ränder sind rot, das sieht auch sehr schön aus.
Das ist jetzt die Sorte Rubrum. Die blüht leider ja nur April, Mai. Das heißt, sie hat so eine Blütezeit von 4 bis 6 Wochen. Und den Rest des Jahres ist das eigentlich etwas, was man nur über die Beratung verkaufen kann.
Ehrlich gesagt, ich würde auch vorbeilaufen. Was spricht jetzt für die Elfenblume?
Für die Elfenblume spricht, dass sie sehr, sehr unkompliziert ist, was den Standort angeht. Ich habe die schon in fast voll sonnigen Standorten gesehen und ich habe die auch schon auf voll schattigen Standorten verpflanzt gehabt und da sah die in beiden Standorten perfekt aus. Es gibt Sorten wie zum Beispiel die Frohen Leiten, das ist jetzt eine gelbblühende, die bleibt sogar im Winter grün. Viele andere Elfenblumen werden im Winter komplett braun, dann schneidet man die im Frühjahr zurück. Aber es ist eine Pflanze, die mit Wurzeldruck klarkommt, mit Trockenheit klarkommt, mit Schatten, mit Sonne klarkommt. Keine Schnecken hat, Kaninchen gehen da nicht dran, irgendwelche anderen Schädlinge und ein sehr schöner, dichter Bodendecker gibt. Und wenn die mal alt und eingewachsen sind, dann machen die wirklich kaum noch Arbeit. Also die wachsen eben auch auf sehr schweren, lehmigen Boden, aber auf Sandboden auch. Natürlich wachsen die am liebsten auf Humusboden, wie die meisten Pflanzen, aber selbst auf lehmigen Boden habe ich die gesehen und dann waren die innerhalb von 2 Jahren, wenn man so pro Quadratmeter 9 Stück nimmt, war das eine dichte grüne Fläche, die im Frühjahr dann rosane, weiße oder gelbe Blütchen über der Pflanze stehen hat und den Rest des Jahres war das ein grüner Teppich, der wenig Arbeit braucht.
Ich finde es so schön, in Amerika heißt ja Nebendarsteller in der Filmbranche Supporting Actor. Das ist mir jetzt hier bei der Elfenblume eingefallen. Ist sie denn auch ein Supporting Actor? Also wenn sie wächst, heißt das, es ist für andere Pflanzen besser?
Was sie wirklich dafür spricht, sie zu nehmen, ist, dass sie einen tollen Bodendecker unter zum Beispiel einem Haselnuss oder einer Forsythie oder in der Nähe von Farnen das Ganze nochmal abrundet. Also es gibt einen sehr schönen Teppich und die lässt die anderen Sachen, die dann auch mehr Höhe haben oder interessantere Blätter haben, lässt das wirklich sehr ordentlich aussehen und ein ruhiges Bild entstehen. Die unterstützt eigentlich die positiven Eigenschaften der Hauptakteure.
Warum macht die Natur das? Warum leistet sich die Natur diese unscheinbaren?
weil die meistens für Nischen gedacht sind, die unscheinbaren. Zum einen sind die nicht gedacht dafür, in Konkurrenz zu treten mit den Hauptakteuren, sondern die sind oft sehr, sehr spezialisiert für ganz außergewöhnliche Standorte, sei es jetzt eben für Felsfugen oder eben wie die Elfenblume in sehr, sehr dunklen, schattigen Standorten, die besonders attraktiv sind, aber auch besonders auffällige Blütenblätter, Größe haben. Die haben natürlich auch deutlich höhere Ansprüche oft. Also so ein Phlox oder für den Schattenbereich so eine Funkie, die würde in einem Wurzeldruck oder Wurzelkonkurrenz, würde die gar nicht glücklich sein. Dann wäre die sehr schwach. Wenn die trocken steht, dann ist die Funkie nicht glücklich oder der Phlox. Die unscheinbaren sind eigentlich Nischenprodukte, aber die in ihrer Nische sind das wirklich dann Experten.
Das heißt, die gehen nicht so auf die Optik, sondern die investieren lieber in Widerstandsfähigkeit?
Genau. Die haben oft deutlich festere Blätter. Das haben wir vorne bei den niedrigen Bodendeckern gesehen. Aber auch hier die Elfenblume, das ist ein sehr festes Laub, was wenig Wasser verdunstet. Die haben wirklich ganz spezielle Eigenschaften, wie eben dieses nicht anfällig sein für Schädlinge oder giftig sein oder sich zurücknehmen. Das ist das Besondere für den zweiten Blick.
Und man könnte sich auch vorstellen, größere Blüten ausbilden. Ist ja auch eine energieaufwendige Sache. Die nehmen die halt lieber für was anderes.
Ja, natürlich. Die investieren lieber in den Wuchs oder in die Fülle oder eben in die Festigkeit der Blätter, dass sie auch sehr gut wieder ausschlagen, selbst wenn sie unter widrigsten Umständen fast kaputt gemacht werden. Dann kommen die sehr gut wieder aus dem letzten kleinen Stückchen. Da könnte auch ein Kaninchen durchlaufen und versuchen mal daran zu knabbern oder eine Schnecke. Für die wäre das gar kein Thema. Die sind viel, viel stärker, viel widerstandsfähiger. Von hier aus kann man die Farne zum Beispiel sehen. Das sind ja auch eigentlich unscheinbare. Keine Blüte, keine Opulenz, ein bisschen größer.
Farne sind doch beliebt.
Ja, es gibt einen ganz speziellen Kundenkreis, der bei Farnen so sammelt und das auch ganz spannend findet. Und wenn Leute sich ein interessantes Waldbeet anlegen, dann kommt man nicht um Farne herum. Aber es ist natürlich, Farne haben ja nie Blüten, keine auffälligen Farben und sind wirklich was eigentlich für einen zweiten Blick. Das ist nichts, was uns aus den Händen gerissen wird. Und dann muss man die wirklich bewerben. Also was interessant ist, es gibt Gräser, auch wirklich für den zweiten Blick. Es gibt ja tolle, auffällige Gräser, sowas wie Lampenputzergras oder Chinaschilf oder Rutenhirse, also Panicum. Das sind Gräser, die kennt der Laie, der weiß damit umzugehen, der erwartet dann eine auffällige, wunderschöne Blüte. Aber es gibt eben auch Gräser für den zweiten Blick. Hier vorne haben wir etwas, das nennt sich Strandflieder. Und das ist eine Pflanze, die kennt man aus den Küstenregionen. Das ist jetzt amerikanischer Strandflieder, aber es gibt eben auch einen europäischen.
Ja, ich wäre jetzt auch ehrlich gesagt eher vorbeigelaufen. Die sieht so ein bisschen zauselig aus, in silbergrün. Warum ist das eine Pflanze, die du empfiehlst?
Okay. Weil das eine Pflanze ist, die wieder sehr, sehr speziell beim Standort ist. Das ist eine Pflanze, die man eigentlich niemals gießen muss, wenn die eingewurzelt ist. Die kommt mit Trockenheit sehr gut klar, deswegen auch Strandflieder. Die kommt mit Hitze klar, die volle Sonne kommt die mit klar. Die ist überhaupt nicht anfällig für irgendwelche Schädlinge. Hat im Herbst dann auch noch eine ganz spannende, etwas elegante Blüte, aber es ist vor allen Dingen ein Trockenkünstler. Und das ist etwas, was wir gerne empfehlen für Leute mit Wochenendhaus, die dann nur alle 2 Wochen zum Beispiel in ihrem Haus in der Eifel oder in Holland sind und etwas brauchen, was so ein bisschen die Beete füllt und dann vielleicht sogar auch so einen leicht maritimen Touch hat, also so ein bisschen Küstenlook. Einmal gepflanzt, vielleicht 2 Wochen gut pflegen, gießen und danach braucht ihr nie wieder Wasser.
Und wächst dann eher horstig oder?
Das ist eine horstige Version. Es gibt es auch. Es gibt den Strandflieder auch in ausläuferbildend. Das ist der einheimische. Müsste man wirklich in der Planung mit einbeziehen. Aber hier der amerikanische Strandflieder, der ist eben horstig, also in sich zusammenbleibend. Das heißt, dem müsste man keine Sorgen haben, dass der die Fläche erobert.
Der sieht bestimmt gut aus, wenn der mit so anderen Stauden ineinander wächst. Ne? Was würde denn dazu passen?
Naja, am schönsten wäre natürlich, wenn man zum Beispiel Statizien dazu nimmt. Das nennt sich auch Strandflieder, das hat aber so violette Blüten. Oder Strandnelken zum Beispiel. Alles, was so ein bisschen nach Küste aussieht. Diese niedrigen Ameria maritima, das ist also eine kleine polsterförmige Staude zum Beispiel. Die könnte man dazu pflanzen. Oder was eben, wenn man ein bisschen mehr Opulenz möchte, könnte man zum Beispiel Gaura dazu pflanzen, Prachtkerzen, weil die eine schöne Höhe hat, also etwa hüfthoch mit Blüte gerechnet. Und das würde sehr schön in Kombination mit den Gräsern, dieser leichte Windlook, der so ein bisschen hin und her schwingt, das wäre ganz schön dazu.
Toll, wenn das so ineinander wächst und dahinter steht auch gleich noch eine Kugeldistel, die wahrscheinlich auch sehr trockenresistent ist. Genau. Und dann hat man wirklich ein tolles...
Was auch in sich Struktur hat, eine schöne Höhe hat und auch sich sehr schön im Wind bewegt, auch auch noch insektenfreundlich ist, weil hier die Kugeldistel und auch die Prachtkerze ist ja voller Insekten. Das Schöne bei den Gräsern ist, es gibt so ein schönes Beiwerk. Das lockert das Ganze nochmal auf, überlädt das aber auch nicht. Und dann kann man wirklich auch so Gräser für den zweiten Blick dazusetzen. Hier schon vorne an dem Tisch zwei Kletterpflanzen gestellt, die auch wirklich was für den zweiten Blick sind. Genau, die wirklich nicht über die Blüte Opulenz erzeugen, sondern mit den Eigenschaften punkten. Und wir haben einmal hier die Pfeifenwinde. Aristolochnia,
die so riesen Blätter macht.
Genau. Wenn die mal ausgepflanzt ist, hat die wirklich wie so ein kleiner Teller große Blätter. Tolle, schnell wachsende Kletterpflanze, die, wenn sie mal ausgepflanzt ist, an einem halbschattigen, aber auch an einem schattigen Platz noch sehr hoch wird. Mit 5-6 Metern, vielleicht sogar 7 oder 8 Meter, wenn die sich sehr wohl fühlt. Sehr unkompliziert, aber die Blüte selber ist sehr unscheinbar. Es ist eine kleine, gelblich-grüne Blüte und es ist wirklich der Wuchs, das Laub, das ist das Spannende und eben diese für den Halbschatten-Schatten geeignete Kletterpflanze, das ist das, was für die Pfeifenwinde spricht. In Deutz gibt es eine, in einem ganz kleinen, da hat man wirklich nur so eine Gehwegplatte aus dem Fußweg rausgemacht, hat ein Gerüst bis auf den 5. Stock hochgemacht und da klettert die bis in den 5. Stock. Ich glaube nicht, dass sie gegossen wird, die wird auch nicht gedüngt und trotzdem sieht die an der Stelle so wunderbar aus wie auf dem Foto hier. Die Spatzen lieben die, die sitzen da gerne drin im Sommer. Die Blüte selber ist auch noch insektenfreundlich, also spricht wirklich vieles dafür, die einfach zu nehmen.
Braucht die denn Kletterhilfe?
Die braucht auf jeden Fall ein Gerüst. Man könnte eine Regenrinne nehmen, die ist eben nicht so wie zum Beispiel der Blauregen, der die Regenrinne zusammendrückt. Das würde die Pfeifenwinde nicht machen, aber am schönsten ist sie natürlich an so einem Art wirklichen Spalier oder senkrechte mit Querelementen aufgestellte Gerüst oder an so einem Stabgitterzaun. Da wären die eigentlich perfekt. Und dadurch, dass sie sehr schön hoch wird, kann man da wirklich bis in den 4., 5. Stock hoch mitklettern. Oder an so Balkongeländern. Blätter. Wird im Herbst gelb, die Blätter, treibt aber im Frühjahr schon oft im März, bekommt die schon wieder das erste frische Laub. Das ist dann fast so lindgrün und im Laufe des Sommers wird das dann dunkelgrün. Ist eine sehr schöne Geschichte. Aber auch das geht leider nur mit Beschreibungen oder wenn Kunden ganz speziell sich vorher vorbereitet haben und dann fragen nach Pfeifenwinde. Aber da verkaufen wir im Jahr vielleicht 10 Stück. Und von Clematis verkaufen wir im Jahr 200, 300 Stück. Ohne dass man da irgendwas erklären muss. Ja. Es geht über die Blüte, manchmal geht es über die Farbe des Laubs, aber da hat Mutter Natur sich sehr zurückgehalten und hat einfach sehr schöne grüne Blätter gemacht.
Herzförmige Blätter, es sind wirklich ganz prächtige, starke Blätter, nicht so lappig, schön.
Genau, daneben habe ich Hopfen, Humulus lupulus.
Ist bei uns im Kleingarten verboten.
Ja, weil die Wildform sich gerne aussät und dann auch wirklich die Bäume erobert und die niederdrückt. Der Vorteil bei Hopfen ist eben, dass es eine Pflanze ist, die überhaupt nicht anfällig ist für Schädlinge. Wenn du mal hier die Blätter anfällst, dann merkst du eigentlich, wie rau die sind,
oh ja,
wie unangenehm das ist, da drin zu fressen. Also weder Kaninchen noch Raupen noch Blattläuse. Also im Frühjahr hat man schon mal in den Spitzen vielleicht ein paar Blattläuse, aber den Rest des Jahres ist die ziemlich safe. Und das Schöne ist bei dem Hopfen, dass der extrem schnell wächst. Das ist eigentlich eine Staude, die jedes Jahr aus dem Boden neu ausschlägt und dann locker 2 Meter, 3 Meter, fast 4 Meter hoch werden kann. Und dass sie wirklich auch dieses interessant geformte Laub hat und eben sehr viel Trockenheit verträgt, sehr viel Hitze verträgt. Das ist eine Pflanze, die das Gegenteil wäre von der Pfeifenwinde. Viel, viel Sonne und eben auch sehr gut für einen Kübel geeignet ist. Also Hopfen hat den Vorteil, dass man den gut teilen kann, wenn der mal zu alt ist. Dann kann man die einfach rausnehmen, die Staude, und dann vierteln oder dritteln. Und dann kann man den wieder in seinen Kübel setzen und hat dann so ein Gerüst von 2 Meter, 3 Meter Höhe. Und das ist im Laufe des Sommers ist das komplett bewachsen, ohne dass man da groß Aufwand macht. Düngen ja, gießen ein bisschen. Und die Blüte ist einfach so ein Goodie obendrauf.
Aber du hast eben gesagt, weil die Wildform wuchert, gibt es denn auch dann so einen Hopfen, der sich nicht selbstständig macht im ganzen Garten?
Ja, das ist hier zum Beispiel die Sorte Nordbrau. Die sät sich eben nicht aus.
Und wenn da steht Nordbrau, heißt, ich könnte da, wenn ich kann, auch mein eigenes Bier mitbrauen?
Könntest du machen. Wenn du dann vielleicht nicht nur eine Pflanze hast, dann kann man das machen, ja. Das sind wirklich die Kultursorten. Die sind am besten, ja.
Ja, und dann fehlt uns noch eine Gruppe, eine Leckergruppe. Nämlich unscheinbare Gewürze.
Genau, Gewürze und Gemüse. Gewürze werden natürlich wegen des Geschmacks gekauft, aber wir stellen eben auch fest, wenn Gewürze schön blühen, dass sie dann plötzlich auch gekauft werden. Wir haben hier zum Beispiel auf der anderen Seite, das nennt sich Limonadenpflanze, das ist eine Agastache oder Duftnessel, die verkaufen wir super. Ich weiß gar nicht, ob die alle davon Limonade machen, aber sie sieht schön aus. Lavendel, Rosmarin, Thymian, Solche Sachen, die werden ja auch einfach wegen der Blüte schon gekauft und weil die dekorativ sind. Aber es gibt eben zum Beispiel Gewürzpflanzen, wie zum Beispiel hier drüben das Cola-Kraut, was einen wunderbar tollen Geruch hat nach Cola. Wenn du die Blätter zerreibst, also es riecht schon fast ein bisschen intensiv. Genau, es ist ein Wermutgewächs, Artemisia. Und ich habe das bei mir im Garten, weil das sehr, sehr viel Hitze verträgt. Ich bin da gar nicht so der Favorite von, ich muss das Wasser mit Kräutern aromatisieren. Aber das ist eine Pflanze, die musste ich die letzten zwei Sommer nie gießen. Das hat diese sehr schönen silbergrauen Blätter, die auch das Sonnenlicht sehr schön reflektieren. Eine tiefe Wurzel, die sich gut selbst versorgt. Ist ein bisschen wie von der Pflege her wie Lavendel. Das heißt, die Pflanze wird im Laufe des Sommers so zwischen Knie und Hüft hoch. Und ich schneide die jedes Frühjahr dann
10 Zentimeter
über dem Boden schneide ich die ab. Also sie verholzt nach und nach von unten und bildet dann eine sehr schöne kleine buschige Pflanze. Und die Blüte selber ist wirklich, wie bei den meisten Wermutgewächsen, wirklich sehr unscheinbar. Wenn die alt genug ist, dann hat die so leichte Rispen in so einem Gelb-Grünton. Ich finde sie optisch trotzdem noch schön.
Ich finde sie auch sehr schön. Sie hat so ein fiedriges Laub. Genau. Sieht so ganz leicht wieder aus. Und hier steht auch, man kann während der ganzen Wachstumsphase immer die frischen Spitzen ernten. Genau. Also die ganze Zeit durch.
Genau. Das ist etwas, was wirklich nur ganz spezielle Kunden anspricht. Oder wenn wir das empfehlen oder wenn wir das zum Beispiel als Begleitpflanze in so einem klassischen Kräuterkörbchen pflanzen, dann wird das wahrgenommen. Oder wenn man in der Nähe hier ist und mal drüber streicht, dann fragen die Leute, wo das herkommt. Aber es ist eben nichts, was zum Beispiel mit Salbei mithalten kann, was die Optik angeht.
Es ist auch so ein bisschen der Effekt wie der Strandflieder, also dass sich da so was ganz Duftiges dazwischen pflanze, um die anderen wieder auch mehr glänzen zu lassen. Ja. Weil es auch dieses helle, fedrige Grün hat und vielleicht ein Beet sehr, sehr leicht macht.
Ja. Dadurch, dass das Cola-Kraut so unkompliziert ist, sollte man das häufiger setzen. Wie gesagt, sehr trockenheitsverträglich.
Auch im Kübel?
Auch im Kübel könnte man das machen. Selbst im kleinen Balkonkasten hält das sehr, sehr lange. Es ist wirklich tough, was die Wurzeln angeht und was die Verdunstung angeht. Und dann haben wir noch die Wildstauden. Auch da gibt es die prächtigen Auffälligen, die jeder kennt und die selbst die, die sie nicht kennen, abholt, wie zum Beispiel sehr schön blühenden Wasserdost, der jetzt gerade als Musterpflanze hier auffällig blüht.
Der ist ja gleich Haben, Haben, Haben-Schild.
Genau, ich weiß. Zum Beispiel Sachen wie die Lichtnelke oder die Flockenblume oder die Schafgarbe. Das muss man alles nicht empfehlen. Was man empfehlen müsste, sind dann Sachen wie zum Beispiel die kleine Veronika. Das ist ein unscheinbarer Bodendecker, der im Frühling dann in Blau-Violett blüht. Auch wieder sehr, sehr trittverträglich ist, trockenheitsverträglich ist, sonnenverträglich ist, wenig, wenig Arbeit macht, einmal eingepflanzt und dann eben im April bis Anfang Juli blüht. Über den Rest des Jahres ist das wirklich was, was man dann wirklich erklären muss, dass das sehr, sehr insektenfreundlich ist, falterfreundlich ist. Das ist etwas, was man empfehlen muss.
Himmelblau versamend, sonnig bis halbschattig, Ausläufer Flachwurzler. Boden frisch, trocken, lehmig, nährstoffreich und auch für Kübelbeet, Bodenbedeckung, Gehölzrand, Insektenweide, Raupenfutter.
Arona. Also wir sind natürlich hier auch in der Abteilung, die extrem ökologisch wertvoll ist.
Ja, wenn wir jetzt all diese Pflanzen für den zweiten Blick jetzt mal hier so besprochen haben, und das war ja nur eine kleine Auswahl, ist das auch eine Aufforderung an uns, einfach auch noch mal ein bisschen besser hinzugucken mit Ruhe und auch einer gewissen Achtsamkeit?
Ja, auf jeden Fall. Also was wichtig wäre, ist, kommen Sie häufiger. Selbst wenn Sie nichts kaufen, kommen Sie wirklich ruhig einmal im Monat. Vieles hat seine Zeit. Wenn man im Frühjahr kommt, dann sieht man andere für den zweiten Blick, als wenn man zum Beispiel im Anfang des Sommers käme oder wenn man im Hochsommer kommt oder im Spätsommer. Das verteilt sich ja fast über das ganze Jahr. Und gehen Sie ganz entspannt durch, gucken sich die Sachen an, fragen auch. Wir versuchen vieles über Fotos, über besondere Platzierungen zu machen, über Musterkästen. Aber je häufiger Sie eigentlich in Ihrem Gartencenter des Vertrauens sind, desto mehr haben sie auch den Blick für die Dinge oder vielleicht gehen sie durch die Natur vor allen Dingen auch mit offenen Augen, weil sie sehen, zu unterschiedlichen Jahreszeiten sehen sie sehr unterschiedliche Dinge. Wir haben ja mal eine Sendung über Schneeglöckchen oder Frühlingsblüher gemacht und meine Theorie war ja, wenn Schneeglöckchen im Mai blühen würden, wären die kein Burner, weil die zu klein sind, weil die zu unscheinbar sind, weil die einfach unter der Konkurrenz auch ein Stück weit untergehen würden. Und so ähnlich geht das eben leider auch ein paar Sachen, die im Sommer jetzt blühen oder im Frühling blühen oder sogar im Spätsommer.
Also dein Tipp, und das gilt ja eigentlich dann für alle Gärtnereien und Gartencenter, Land auf, Land ab, einfach mal flanieren gehen, spazieren gehen, im Park, aber auch in den Gärtnereien, um zu gucken, wer präsentiert sich da gerade besonders, sich mal bücken.
Das ist halt Natur, die bedarf ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Achtsamkeit in den Dingen. Gehen Sie langsam durch die Natur, durch die Gärten, durch Ihre Nachbargärten oder mal durch eine Kleingartenanlage, die sind ja auch offen jetzt im Sommer, die kann man ja sehen. Und dann sehen Sie wirklich auch mal Dinge, die Sie vielleicht sonst übersehen hätten.
Also mehr guckorientiert statt kauforientiert, ja, mal durch die Gärtnereien streifen. Ja. Und vielleicht liegt ja auch wirklich in den Pflanzen, die wir heute kennengelernt haben, die Botschaft, nicht alles, was wertvoll ist, wirbt um Aufmerksamkeit. Manche Dinge entfalten ihren Wert eben erst, wenn wir ihnen Aufmerksamkeit schenken. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt ein geschärftes Auge für Pflanzen, für den zweiten Blick. Genau. Dank Jannik Weber, Gärtner hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Ganz herzlichen Dank dafür.
Danke dir, Heike.
Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Weitersagen, fürs Abonnieren und wie immer fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Sprosser. Gartenradio Ausblick.
Apropos genau hingucken, beim nächsten Mal sind wir auf den Spuren eines Mannes unterwegs. Der hat sehr genau hingeguckt. Er ist angeblich sogar immer mit der Lupe in seinen Garten gegangen. Denn Johann Wolfgang von Goethe war nicht nur Dichter, Denker, Politiker und Gärtner, er war auch Botaniker. Er hat nicht nur Kohl, Artischocken, Rosen und Dahlien angebaut, sondern auch naturwissenschaftlich untersucht. Noch heute kann man sich seine beiden herrlichen Gärten in Weimar ansehen. Allerdings schließt einer der Gärten jetzt für 4 Jahre, der 2000 Quadratmeter große Garten an seinem Wohnhaus am Frauenplan in Weimar. Und diese Zeit wird unter anderem genutzt, um seinen Küchengarten wieder zu beleben, aber auch um seine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse in Zukunft im Garten noch besser abzubilden. Denn auch wir können uns heute noch jede Menge von ihm abgucken. Und da ist einiges zu tun. Da muss zum Beispiel der ganze Garten, der voller Hecken und Stauden ist, erstmal tiefer gelegt werden. Warum? Das hat mir der zuständige Gartenplaner Michael Sperber verraten.
Dieser Garten ist wirklich 200 Jahre insofern unberührt, weil man diese Wege damals nicht ausgebaut hat. Man hat nicht gepflastert und eine Packlage, grobe Steine unten reingepackt, sondern man hat Sand, feinen Kies gestreut und mit der Zeit wächst er einfach nach oben. Und das Gleiche passiert in den Beeten, wenn man die immer aufdüngt. Ja, die Bauern haben hier Mist angeliefert, Pferdeäpfel, und sie wurden eingearbeitet, damit der Küchengarten besser gedeiht. Pro Jahr 1 Millimeter. Wir sind jetzt bei 20 Zentimeter Höhenunterschied zur Goethes Zeit.
Und?
Genau, das ist das, was jetzt kontrovers diskutiert wird, auch in der Denkmalpflege. Belässt man das so oder geht man auf die historische räumliche Situation zurück? Und in so einem geschlossenen Garten wie hier kann so ein Höhenunterschied von 20 oder im Kompostbereich, wo noch mehr gelagert wird, 40 cm, sehr viel ausmachen. Das gibt einen ganz anderen Raumeindruck. Man hat den Garten ja bewahrt, also die Raumstruktur ist tatsächlich so geblieben. Wo sind die Hecken und wo ist die Mauer? Aber die Höhe ist nach oben gewachsen. Also wir gucken inzwischen über die Mauer, die Goethe nur von unten die Mauer runter angeschaut hat.